Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Fanny Buschert. Schönen guten Abend. Nach langem Ringen hat sich die Ampelregierung gestern auf ein neues Klimaschutzgesetz geeinigt. Aus Opposition und von Umweltverbänden kommt jetzt Kritik. Es ist von einer Entkernung des Gesetzes die Rede. Gleich ein Thema in der Sendung. Außerdem am letzten Tag seiner China-Reise hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz heute mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen und für eine engere Zusammenarbeit geworben. Und um 18.40 Uhr geht es dann weiter mit dem Hintergrund. Der beschäftigt sich heute mit einem geflüchteten Camp in Kenia und der Frage, wie dort Kinder unterrichtet werden. Diese und weitere Themen bis 19 Uhr. Und wir beginnen die Sendung mit einem Blick auf die aktuelle Situation im Nahen Osten. Denn dort kam es am Wochenende zu einer so noch nicht dagewesenen Entwicklung. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schickte der Iran direkt von seinem Staatsgebiet hunderte Drohnen und Raketen in Richtung Israel. Nach israelischen Angaben wurden die fast vollständig abgefangen und es kam nur zu geringen Schäden. Israel hat bereits angegeben, den iranischen Angriff nicht unbeantwortet lassen zu wollen. Doch noch wird darüber beraten, wie diese Reaktion genau aussehen wird. Aus Tel Aviv berichtet Tim Assmann und beginnt mit einer Aussage von Israels Premierminister Benjamin Netanyahu.
Wollt ihr gewinnen? Seid ihr bereit zu kämpfen? Ja, antworten die jungen Männer ihrem Regierungschef im Chor. Benjamin Netanyahu traf sich heute mit neuen Rekruten der Armee und er sprach dabei von grausamen Feinden, die Israel angegriffen hätten. Wir werden kraftvoll und gnadenlos zurückschlagen und wir werden siegreich sein. Dann zählte Netanyahu auf. Die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon. Hinter diesen Feinden Israels stehe immer der Iran. Sein Land sei entschlossen, sich zu verteidigen und zu gewinnen, unterstrich der israelische Premierminister, nur Stunden bevor er sich erneut zu Beratungen mit dem Kriegskabinett seines Landes zurückzog. Dass Israel entschlossen ist, auf den iranischen Angriff vom vergangenen Wochenende zu antworten, haben die politische und die militärische Führung des Landes deutlich gemacht. Die Armee präsentierte nun Trümmerteile einer ballistischen iranischen Rakete und Militärsprecher Daniel Hagari unterstrich dabei: Der direkte Beschuss Israels mit 110 ballistischen Raketen wird nicht ungestraft bleiben. Wir werden antworten. Zeitpunkt, Ort, Umfang, das entscheiden wir. Nach Ansicht von Militärexperten hat Israel verschiedene Optionen. Eine davon ist ein direkter Angriff auf iranisches Gebiet. Damit verbunden wäre aber das erhebliche Risiko eines erneuten iranischen Angriffs und des Einstiegs in eine Eskalationsspirale, sagte die ehemalige Offizierin und jetzige Analystin an der Universität Tel Aviv, Orna Mizrachi, im Interview mit dem Fernsehsender Kan. Eine andere Möglichkeit ist, auf eine Weise zu reagieren, die keine klassische Antwort auf direktem Weg ist, aber eine Antwort, die dennoch verstanden wird, weil sie sich gegen iranische Interessen richtet. Dazu ist nicht zwingend ein direkter Schlag gegen den Iran selbst nötig. Das kann auch woanders stattfinden. Gemeint sind mögliche israelische Militärschläge gegen Verbündete des Iran, wie die Hisbollah im Libanon oder verschiedene Milizen in Syrien und im Irak. Solche Angriffe hätten aus Sicht von Experten ein geringeres Eskalationsrisiko als ein direkter Angriff der israelischen Armee auf den Iran. Israels Partner, allen voran der wichtigste Verbündete, die USA, warnen vor einem Flächenbrand. Das sollte die Regierung in Jerusalem nicht ignorieren, glaubt der Ex-General und ehemalige nationale Sicherheitsberater Israels Yaakov Amidror. Wir müssen berücksichtigen, was unsere sehr guten Freunde in den USA sagen. Aber am Ende trägt die Verantwortung für Israels Sicherheit unser Premierminister und nicht der US-Präsident. Ich glaube nicht, dass es zu einem regionalen Krieg kommt, denn die Iraner kennen nun ihre Grenzen nach dem großen Scheitern ihres Angriffs auf Israel. Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Die israelische Armee operiert unter anderem im Zentrum des Küstengebiets und plant auch weiterhin eine Offensive gegen die Stadt Rafah.
Aus Tel Aviv der Bericht von Tim Assmann. In Israel wird also über das weitere Vorgehen nach dem iranischen Angriff beraten. Der Iran selbst bereitet sich währenddessen auf einen möglichen israelischen Gegenangriff vor und verschärft im Zuge dessen seine Warnungen. Und die richten sich aber nicht nur an Israel, sondern auch an Israels Verbündete, wie etwa an die USA. Oliver Bemelmann berichtet.
Wenn das israelische Regime einen Fehler macht, wird die iranische Antwort dieses Mal nicht minimal, sondern unmittelbar und hart ausfallen. Außenminister Amir Abdullahian warnt im staatlichen iranischen Fernsehen vor den Folgen eines israelischen Gegenangriffs. Auch Präsident Raisi droht Israel bei der geringsten Aktion gegen die Interessen des Iran mit harten, umfassenden und schmerzhaften Reaktionen. Der stellvertretende Außenminister Ali Bagheri machte in Irans Staats-TV klar, der Iran werde auf weitere Maßnahmen verzichten, wenn Israel sich normal und rational verhalte. Und die Antwort, die es bekommen habe, womit er den iranischen Angriff mit Raketen und Drohnen am Wochenende meinte, akzeptiere. Andernfalls, wenn das zionistische Regime aber aus irgendeinem Grund auch nur geringste Maßnahmen gegen unser Land, unsere Interessen und gegen das iranische Volk ergreift, wird es definitiv eine entschlossene und harte Antwort erhalten. Und diese wird nicht innerhalb von Stunden oder Tagen, sondern in wenigen Sekunden kommen. Gleichzeitig untermauert die iranische Führung ihre Warnungen an Israels Verbündete, allen voran die USA. Irans Präsident kritisiert die, Zitat, blinde Unterstützung bestimmter westlicher Länder für Israel. Dies sei ein Grund für die Spannungen in der Region. Länder, die Israel bei seinen geplanten Aktionen helfen, betrachte man als Feinde, macht der stellvertretende Außenminister Bagheri deutlich. Wenn jemand das zionistische Regime in irgendeiner Weise unterstützen will bei diesem Konflikt, dann werden wir dieses Land und seine Interessen ins Visier nehmen. Die USA sollten sich am besten aus dem Konflikt Iran-Israel ganz heraushalten, schrieb der iranische Botschafter bei der UNO im Nachrichtendienst X. Eine entsprechende Warnung habe man dem Weißen Haus zukommen lassen. In der Nacht auf Sonntag hatte der Iran erstmals Israel direkt angegriffen mit rund 300 Drohnen und Raketen. Nach offiziellen Angaben entstanden dabei nur geringe Schäden. 99% der Geschosse wurden demnach abgefangen. Bei dem Angriff habe das iranische Militär die kleinste Form der Bestrafung gewählt, teilte der iranische Sicherheitsrat jetzt mit. Beim nächsten Mal werde dies anders sein. Drohgebärden aus dem Iran im Angesicht einer bevorstehenden militärischen Antwort aus Israel.
Informationen von Oliver Bemelmann. Und wir bleiben thematisch weiter bei der Situation im Nahen Osten, denn die ist heute auch Thema bei den EU-Außenministern und Ministerinnen. Die haben sich am Nachmittag zu einem Sondertreffen per Videoschalte zusammengetan, um über mögliche Reaktionen auf den iranischen Angriff auf Israel zu beraten. Das Treffen läuft zur aktuellen Stunde noch. Mit ersten Äußerungen wird gegen 19 Uhr gerechnet. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock lässt sich bei dem Treffen vertreten. Denn wie sie überraschend angekündigt hat, will die Ministerin noch heute nach Israel reisen. Frank Kapellan.
Noch vor ihrer Abreise nach Israel empfängt Außenministerin Annalena Baerbock ihren jordanischen Amtskollegen Safadi in Berlin. Die Grünen-Politikerin lobt die Unterstützung Jordaniens bei der Abwehr des iranischen Drohnenangriffes auf Israel. Zugleich lässt Baerbock keinen Zweifel daran, dass sie versuchen will, Premier Benjamin Netanyahu von einer allzu harten Reaktion abzuhalten. Wir werden darüber sprechen, wie eine weitere Eskalation verhindert werden kann, kündigt Baerbock an.
Niemand darf jetzt weiteres Öl ins Feuer gießen. Das gilt vor allen Dingen für Iran und seine Stellvertreter und Proxys wie die Hisbollah oder die Houthis. Israels Abwehr ist stark und erfolgreich. Und Israels Verbündete stehen fest an seiner Seite. Gerade deshalb kann und muss jetzt besonnen und verantwortungsvoll agiert werden.
Baerbock, die als erste westliche Spitzenpolitikerin seit dem iranischen Angriff Gespräche in Israel führt, bringt damit zum Ausdruck, gerade weil die Drohnen aus Teheran abgefangen wurden, sollte Netanyahu auf einen Vergeltungsschlag verzichten. In diesem Sinne hatte zuvor US-Präsident Joe Biden auf den Premier eingeredet. Dass Israel allerdings ganz von einer Reaktion absehen wird, gilt als sehr unwahrscheinlich. Gegenüber Welt-TV stellt Ron Prosor, Botschafter seines Landes in Deutschland, klar, dass er wenig von den Bemühungen hält, Israel von einem Vergeltungsschlag abzuhalten. Neben den USA hatten sich auch Frankreich und Großbritannien entsprechend positioniert.
Israel hat die Pflicht und das Recht, sich selbst zu verteidigen. Muss klar sein, dass diejenigen, die Israel angreifen, auch den Preis dafür bezahlen.
Der FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber geht allerdings davon aus, dass die israelische Armee den Iran nicht direkt angreifen wird. Tatsächlich könnte Netanjahu mit einer solchen Eskalation die Solidarität wieder aufs Spiel setzen, die es während der iranischen Angriffe selbst aus Teilen der arabischen Welt gegeben hatte.
Ich denke, dass Israel die Möglichkeit hat, den Iran zu treffen dort, wo es zielsicher die iranischen Streitkräfte auch treffen kann, beispielsweise in Syrien. Das hat Israel in der Vergangenheit schon sehr effektiv getan. Und das wäre jetzt auch eine Antwort, die man verstehen würde.
Außenministerin Baerbock will bei ihren Gesprächen mit Premier Netanjahu, ihrem israelischen Amtskollegen Katz und Oppositionsführer Benny Gantz auch die Situation im Gazastreifen erneut ansprechen. So soll ein Hilfskorridor geschaffen werden, der direkt von Jordanien aus nach Gaza führt. 100 Lkw mit Hilfslieferungen könnten über diesen Weg täglich zu den notleidenden Menschen gelangen. Dafür bedarf es allerdings der Zustimmung Israels.
Gemeinsam mit Jordanien haben wir uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass humanitäre Hilfe zu den Menschen in Gaza kommt. Denn es ist unsere humanitäre Verpflichtung. Auch dazu dienen meine morgigen Gespräche direkt in Israel.
Nach ihren Terminen in Israel wird die deutsche Außenministerin zum Treffen der G7-Außenminister nach Italien weiterreisen. Dort dürfte es um eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran gehen.
Bundesaußenministerin Baerbock reist überraschend nach Israel. Der Bericht dazu war das von Frank Capellan. Beide Länder hängen von der Industrie ab und unterstützen freien Handel. Diese Gemeinsamkeiten von China und Deutschland hat heute der chinesische Präsident Xi Jinping hervorgehoben bei einem Treffen mit Bundeskanzler Scholz. Die Konsequenz daraus: beide Länder wollen weiter auf wirtschaftliche Kooperation setzen. Am letzten Tag seiner China-Reise ging es dem Kanzler aber nicht nur um wirtschaftliche Themen. Scholz warnte auch vor den Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine. Welche Worte der Kanzler hier gewählt hat, hören wir in dem Bericht von Astrid Frey.
China hat als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat eine herausgehobene Verantwortung für den Weltfrieden und Chinas Wort hat Gewicht in Russland. Deshalb habe ich Präsident Xi gebeten, auf Russland einzuwirken, damit Putin seinen irrsinnigen Feldzug endlich abbricht, seine Truppen zurückzieht und diesen furchtbaren Krieg beendet.
Kein Wort von Olaf Scholz, wie Staats- und Parteichef Xi Jinping darauf reagierte. Den großen Durchbruch erzielte der Kanzler in Peking mit seinem wichtigsten politischen Anliegen also offenbar nicht. Aber dass Xi Jinping seinen Verbündeten Wladimir Putin tatsächlich zu einem Ende des Ukraine-Kriegs drängen würde, das hatten China-Experten wie Professorin Christine Schirr-Kupfer von der Uni Trier auch nicht erwartet.
Nur eine weitere Eskalation, auch Provokation von Seiten Russlands oder natürlich von der Gegenseite könnte China dazu bringen, seine aktuelle Position in dem Konflikt zu verändern. Ein langsam weiter schwelender Konflikt ist nämlich durchaus im Interesse Pekings. Das hält die liberalen westlichen Regierungen beschäftigt. Man hat sozusagen dann die Möglichkeit, im Windschatten auch seine Ansprüche ja auch zunehmend aggressiver in der Region, um das südchinesische Meer voranzutreiben.
Was Olaf Scholz aber zumindest erreichte: China und Deutschland wollen mögliche Friedensverhandlungen unterstützen.
Ebenso sprechen sich Deutschland und China klar gegen den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen aus. Damit bekräftigen wir unseren Appell, den wir bei unserer letzten Begegnung hier in Peking im November 2022 zusammen formuliert haben. Heute sind wir uns darüber hinaus einig, dass wir Angriffe auf kerntechnische Einrichtungen wie Atomkraftwerke ablehnen.
Dominant bei diesen 3 Tagen Kanzlerreise: die Wirtschaft. Beide Seiten unterzeichneten Abkommen zum Recycling von Plastik und von Metallen, zum autonomen Fahren und zum Export deutscher Äpfel und Fleisch nach China. Scholz rückte in China deutlich von der EU ab, die derzeit Anti-Dumping-Maßnahmen zu chinesischen E-Autos prüft. Sehr im Sinne der mit Scholz reisenden Autobosse Ola Källenius von Mercedes und Oliver Zipse von BMW, die beide Nachteile auf dem wichtigen chinesischen Automarkt fürchten.
Wenn man anfängt, Handelshindernisse aufzubauen, erst der eine und dann der andere, andere. Dann führt das in die falsche Richtung.
Unser Leitprinzip muss immer freier Handel und Wettbewerb sein. Wir haben uns immer im Wettbewerb sehr gut geschlagen. Und auch diesmal sollten wir es nicht übertreiben mit der Angst vor ausländischen Herstellern. Wir sind da zuversichtlich, dass wir wettbewerbsfähig sind.
Der Kanzler pochte auf freieren Marktzugang in China. Deutsche Firmen fühlen sich als Ausländer zunehmend ausgegrenzt, auch von wichtigen Netzwerken zu chinesischen Behörden. Drang Scholz damit durch? Premier Li Qiang betonte, dass auch China sich an die Regeln der Welthandelsorganisation halte. Und die Botschaft von Staats- und Parteichef Xi Jinping:
China und Deutschland sind die zweit- und drittgrößten Volkswirtschaften der Welt. Die Bedeutung der Festigung und Entwicklung der chinesisch-deutschen Beziehungen geht über den Rahmen der bilateralen Beziehungen hinaus und hat erhebliche Auswirkungen auf Asien, Europa und sogar die ganze Welt.
Informationen von Astrid Freieisen. Die Bundesregierung will klimaschädliche Emissionen reduzieren. Dafür wurde für einzelne Ressorts, wie zum Beispiel Verkehr oder Gebäudesektor, individuelle Ziele festgelegt, die im Zuge des Klimaschutzes erreicht werden sollen. Um die Umsetzung zu überprüfen, wurden bisher die einzelnen Sektoren unter die Lupe und bei Nichterreichen der Ziele in die Verantwortung genommen. Doch das soll sich jetzt ändern, laut dem neuen Klimaschutzgesetz, auf das sich die Bundesregierung gestern geeinigt hat. Und dafür gibt es jetzt Kritik. Jörg Münchenberg fasst Reaktionen zusammen.
Nach der scharfen Kritik einiger Umweltverbände zur gestrigen Einigung der Ampelkoalition bei der Reform des Klimaschutzgesetzes äußert jetzt auch die Opposition massive Bedenken. Der mühsam erzielte Kompromiss von SPD, Grünen und FDP werde den Anforderungen eines wirksamen Klimaschutzes nicht gerecht, sagte heute Morgen im Deutschlandfunk CDU-Fraktionsvize Andreas Jung.
Wir werden im Parlament sehr klar machen, dass es ein Rückschritt für Klimaschutz ist. Die Ampel macht damit das Klimaschutzgesetz zum Papiertiger. Sie entkernt das Gesetz.
Demnach soll das gültige Gesetz abgeschwächt werden. Anders als bisher sollen die einzelnen Sektoren wie etwa Verkehr, Industrie oder auch Gebäude nicht mehr zu Sofortprogrammen verpflichtet werden, wenn sie die Klimaziele in ihrem jeweiligen Bereich reißen. Stattdessen soll die Einhaltung der Ziele künftig nur noch sektorübergreifend geprüft werden. Was konkret bedeutet, dass Überschreitungen in einem Bereich mit einem anderen, in dem weniger CO2 ausgestoßen wird, verrechnet werden darf. Zudem soll auch gelten, nicht mehr die Bilanz des jeweiligen Vorjahres ist entscheidend, sondern die Vorausschau. Ob also die geltenden Maßnahmen ausreichen, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Das sei jedoch der falsche Weg, betont Jung.
Wenn in einem Jahr insgesamt das Ziel nicht erreicht wird, über alle Sektoren hinweg, dann muss die bisher nachgesteuert werden und genau das soll gestrichen werden. Und das ist die Entkernung des Klimaschutzgesetzes. Das wird dazu führen, dass, wenn eine Lücke da ist, dass sie eben nicht geschlossen wird, sondern dass sie immer größer wird. Das ist der entscheidende Rückschritt.
Die geplante Neuregelung wird vor allem dem Verkehrssektor helfen, der seine Zielvorgaben 2023 bereits zum dritten Mal in Folge gerissen hatte. Erst in der letzten Woche hatte deshalb Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP, sehr zum Unwillen der Koalitionspartner, Fahrverbote am Wochenende angedroht, sollten die Grünen der Novelle zum Klimaschutzgesetz nicht zustimmen. Das aber sei mit der jetzt erzielten Einigung vom Tisch, stellte heute Morgen im ZDF FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler klar.
Fahrverbote sind jetzt nicht mehr nötig. Das Verkehrsministerium muss jetzt nicht in diesem Jahr dafür sorgen, dass die Menge an CO2 eingespart wird, die nur bei ihm angefallen wäre, weil wir im letzten Jahr massive CO2-Reduktionen gesehen haben und Deutschland auf dem Pfad zu seinen Klimazielen im Moment ist. Das ist die gute Nachricht. Die Menschen werden nicht massiv eingeschränkt.
Mit der Einigung zum Klimaschutzgesetz hat die FDP zugleich auch den Weg für das sogenannte Solarpaket freigemacht, ein Kernprojekt wiederum der Grünen. Dabei geht es um den Ausbau der Sonnenenergie in Deutschland, vor allem durch den Abbau von bürokratischen Hemmnissen, etwa für die äußerst populären Balkonkraftwerke oder die Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom auf den Dächern von Mehrfamilienhäusern. Dennoch hätten die Grünen das koalitionsinterne Pokerspiel verloren, meint zumindest der Energieexperte der CDU, Andreas Jung.
Mir hätte die Vorstellung gefehlt, dass die Grünen ein Klimaschutzgesetz, das wir beschlossen haben, aufweichen. Das machen sie aber. Und der Preis dafür ist das Solarpaket. Und auch das Solarpaket ist eine Niederlage für Robert Habeck. Er wollte ja einen Resilienzbonus für die deutsche Solarindustrie. Und der ist jetzt nicht drin.
Doch schon in der kommenden Woche sollen die Neuregelungen vom Bundestag beschlossen werden.
Die Bundesregierung hat sich auf ein neues Klimaschutzgesetz geeinigt. Dazu der Bericht von Jörg Münchenberg. Und wir kommen noch zu einer weiteren Einigung der Ampel, und zwar beim Thema Datenschutz. Denn hier war lange eine wichtige Personalie nicht geklärt. Doch jetzt gibt es final einen neuen Namen. Luisa Specht-Riemenschneider wird neue Datenschutzbeauftragte. Johannes Kuhn stellt sie vor.
Die Rechtswissenschaftlerin Luisa Specht-Riemenschneider gilt als ausgewiesene Expertin für Datenrecht. Die Juraprofessorin der Universität Bonn beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Themen wie Datenverarbeitung, Rechtsfolgen neuer Technologien oder auch die rechtlichen Grundlagen der Datenwirtschaft. Ein Parteibuch hat die 1985 geborene Specht-Riemenschneider nicht. Sie gilt dennoch als im politischen Betrieb gut vernetzt. Unter anderem gehört sie der Gründungskommission zum geplanten Dateninstitut an, sitzt in einem Sachverständigenrat der Bundesnetzagentur und ist auch Co-Vorsitzende des Beirats zur Digitalstrategie der Bundesregierung. Dort formulierte sie in einem Regierungsvideo ihre Vorstellungen so:
Damit Digitalisierung, Datenschutz und Schutz der Privatsphäre Hand in Hand gehen, brauchen wir vor allem technische Lösungen, die es einerseits ermöglichen, dass wir einen hohen Schutzstandard haben, was personenbezogene Daten, Privatsphäre angeht, und andererseits aber eben gleichermaßen Datennutzbarkeit gewährleistet wird.
Der Einigung zwischen FDP und Grünen war eine monatelange Suche vorausgegangen. Der amtierende Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hätte gerne eine zweite Amtszeit bekommen, fällt aber nun dem Parteiproporz zum Opfer. Denn die SPD hatte im Dezember den Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch für die neue Position des Polizeibeauftragten nominiert. Die SPD-Politikerin Eva Högel wiederum soll 2025 eine zweite Amtszeit als Wehrbeauftragte erhalten. Durch diese beiden Personalien war für den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Kelber kein Platz mehr auf dem sozialdemokratischen Ticket. Und FDP und Grüne waren es, die einen Nachfolger bestimmen durften. Zeitliche Koordinierung und persönliche Kommunikation der SPD-Fraktionsspitze waren in der Personalie Kelber umstritten. Denn eigentlich lief Kelbers Amtszeit bereits Anfang Januar aus. Derzeit führt er die Geschäfte auf Bitten der Bundestagspräsidentin. Kelber hatte seine Abservierung auf Raten öffentlich zurückhaltend kommentiert. Im März bei der Vorstellung seines Jahresberichts kritisierte er aber den Schaden, den das Amt nehme.
Ich glaube ja, dass es für das Amt schwierig ist, weil natürlich die Frage im Raum steht, warum wird nicht auch rechtzeitig entschieden über solche Fragestellungen?
Kelbers Arbeit wurde in der Fachwelt ebenso geschätzt wie seine Unbequemlichkeit und Unabhängigkeit. International drängte er die irischen Datenschützer zu einer härteren Gangart gegen Facebook und Co. Innenpolitisch machte sich Kelber mit kritischen Positionen zu Sicherheitsgesetzen und der Umsetzung der elektronischen Patientenakte auch in der eigenen Partei nicht nur Freunde. Luisa Specht-Riemenschneider wäre nach Andrea Vosshoff, CDU, die zweite Frau in diesem Amt. Zunächst muss sie allerdings von Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem Bundeskabinett vorgeschlagen und dann vom Bundestag gewählt werden.
Aus Berlin der Bericht von Johannes Kuhn. Eigentlich wäre heute für Markus Pieper von der CDU ein Tag zur Freude gewesen, denn heute hätte der EU-Abgeordnete eigentlich seinen neuen Posten als EU-Mittelstandsbeauftragter antreten sollen. Doch dass EU-Kommissionspräsidentin und Parteifreundin Ursula von der Leyen den Posten an Pieper vergeben hatte, hat für viel Kritik gesorgt. Aus Parlament und Kommission wurden Vorwürfe der Günstlingswirtschaft laut. Jetzt ist die Personalie wieder offen, denn wie gestern bekannt gegeben wurde, wird Pieper den neuen Posten nicht antreten. Über einen Rückzug in letzter Sekunde berichtet Peter Kapern.
Am Tag danach steht Ursula von der Leyen vor einem Scherbenhaufen. Und ihr Sprecher reagiert schnippisch wie nie zuvor auf Journalistenfragen. Ob er etwas sagen wolle zur Begründung, die Markus Pieper für seinen Rückzug vom Posten des Mittelstandsbeauftragten abgegeben habe, wollen die Journalisten von ihm wissen.
No. Is my answer.
Nächste Frage, ob denn die Kommission jetzt ihre Verfahren zur Postenvergabe überdenken werde?
No.
Ende Januar hatte Ursula von der Leyen den CDU-Europaabgeordneten Markus Pieper zum Mittelstandsbeauftragten der EU-Kommission ernannt. Zwei Gegenkandidatinnen hatte er. Beide sollen in der ersten Stufe des Auswahlverfahrens besser abgeschnitten haben als der CDU-Wirtschaftsexperte, in der zweiten, der entscheidenden Stufe aber nicht, so hat es die EU-Kommission immer beteuert. Trotzdem, der Verdacht der Vetternwirtschaft stand im Raum. Der Verdacht, dass Ursula von der Leyen den Unionsabgeordneten im Europaparlament einen Wunsch erfüllt hatte mit der Ernennung Piepers. Und dass sie damit gleichzeitig der NRW-CDU geholfen habe, den Bewerberüberhang beim Run auf aussichtsreiche Plätze auf der Landesliste für die Europawahl aufzulösen. Heute hätte Markus Pieper seinen neuen Job antreten sollen. Doch gestern, am späten Abend, machte er einen Rückzieher.
Markus Pieper wäre ein super Mittelstandsbeauftragter der Europäischen Kommission gewesen. Er hat sich jahrelang erfolgreich im Parlament für die Belange von Mittelstand und Handwerk eingesetzt.
Sagt Daniel Caspari dazu, der Vorsitzende der deutschen Unionsabgeordneten im Europaparlament. Die hatten heute allesamt, das kann man so sagen, eine Stinkwut. Auf 4 EU-Kommissare, auf die Sozialdemokraten Gentiloni, Borrell und Schmidt, die allesamt zwar am 31. Januar der Ernennung Piepers zugestimmt hatten, ein paar Wochen später aber verlangten, das Verfahren neu aufzurollen. Das sei ein durchsichtiges Manöver im beginnenden Europawahlkampf gewesen, heißt es bei den Christdemokraten. Ganz besonders schlecht zu sprechen, sind die jedoch auf den französischen EU-Kommissar Thierry Breton. Der sei bislang für kleine und mittlere Unternehmen in der EU zuständig gewesen, habe diese Aufgabe aber in den letzten 5 Jahren bestenfalls ignoriert, sagt Daniel Caspari.
Bei seiner öffentlichkeitswirksam vorgebrachten Kritik ging es erkennbar nicht um die Besetzung des Amtes oder ein ordentliches Verfahren, sondern es ging darum, dem Verfahren der Kommissionspräsidentin und Markus Pieper zu schaden.
Breton werden immer wieder eigene Ambitionen nachgesagt, nach der Europawahl selbst Kommissionspräsident werden zu wollen. Dementiert hat er das nie. Der Amtsinhaberin zu schaden, so die Vermutung bei den Christdemokraten, liege deshalb in seinem Kalkül. Auch Markus Pieper nahm den französischen EU-Kommissar heute ins Visier. Wegen der Art und Weise, in der Breton seine Berufung boykottiert habe, schrieb Pieper bei X, sehe er keine Möglichkeit, die berechtigten Erwartungen an seinen neuen Job erfüllen zu können. Im Europaparlament stehen die Christdemokraten allerdings weitgehend allein mit ihrer Empörung. Die große Mehrheit der Abgeordneten hatte in der letzten Woche gefordert, das Vergabeverfahren für den Mittelstandsbeauftragten neu zu starten. Der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund.
Ich hoffe sehr, dass wir dann in Zukunft bei vergleichbaren Personalauswahlverfahren dann direkt dahin kommen, dass die beste Bewerberin oder eben der beste Bewerber den Job am Ende auch bekommt.
Das neue Auswahlverfahren soll allerdings erst nach den Europawahlen starten.
Aus Brüssel, Peter Kapern. Und zum Ende der Sendung blicken wir noch nach Dänemark. In der Hauptstadt Kopenhagen ist heute Morgen ein Feuer in einem dänischen Wahrzeichen ausgebrochen, und zwar in der historischen Börse. Julia Weschenbach berichtet.
Von Kopenhagens Notre-Dame-Moment spricht Dänemarks Verteidigungsminister Troelst und Poulsen beim Anblick der Flammen, die aus der alten Börse schießen. Am Morgen geht das Dach des historischen Gebäudes plötzlich in Flammen auf. Riesige Rauchwolken ziehen über die Stadt und sind bis auf die andere Seite des Öresunds in Malmö zu sehen. Passanten erleben mit, wie kurze Zeit später die ikonische Turmspitze einstürzt. Und sind geschockt.
I'm lost for words.
Mir fehlen die Worte. Ein 400 Jahre altes Gebäude, das bislang alle Feuer überlebt hat. Und jetzt brennt es bis auf die Grundmauern nieder. Ein furchtbarer Verlust.
It's a dreadful loss.
This is our Notre Dame.
Das ist unser Notre Dame, unser nationaler Kulturschatz. Ich war sehr berührt, als ich all die Menschen sah, wie sie Gemälde aus dem Gebäude heraustrugen. Das macht mich sehr, sehr emotional. Die frühere Börse gilt als eines der Wahrzeichen der dänischen Hauptstadt. Um 1620 war sie im Auftrag von König Christian IV. Entstanden. Seit einigen Jahren wurde sie restauriert und war deshalb in ein Gerüst gehüllt. Heute ist sie der Hauptsitz des Gewerbe- und Arbeitgeberverbandes Dansk Erhverv. Das historische Gebäude liegt mitten in Kopenhagen, direkt neben dem dänischen Parlament. Regierungschefin Mette Frederiksen zeigte sich erschüttert. Es ist ein Stück dänischer Geschichte, das vor unseren Augen brennt. Ich glaube, es hat uns alle erschüttert, als der Turm fiel. Es tut in der dänischen Volksseele weh. Hier gehen viele, viele hundert Jahre Geschichte in Flammen auf.
Mange hundert års historie, som går op i flammer.
Neben den Büros beheimatete das Gebäude eine große Kunstsammlung. Einige der wertvollen Gemälde konnten Helfer vor den Flammen retten. Mehrere Menschen brauchte es, um das Werk von der Kopenhagener Börse des norwegisch-dänischen Malers P.S. Krøyer davonzutragen. Doch ein großer Teil der historischen Börse ist zerstört. Nachdem das Feuer sich auf alle Etagen des Gebäudes ausgebreitet hatte, bestand in Teilen sogar Einsturzgefahr, wie Jakob Wilste von den Einsatzkräften erklärte.
Der ein Wolfsbrand.
Das ist ein wirklich gewaltiger Brand. Ältere Gebäude bestehen meist aus Holzkonstruktionen und dieses hat außerdem ein Kupferdach, das die Hitze drinnen hält. Das erschwert die Löscharbeiten. Immerhin, Verletzte gibt es nach vorläufigen Angaben der Behörden nicht. Doch der materielle und kulturelle Schaden ist riesig. Und für die Kopenhagener geht ein vertrauter Anblick im Stadtbild für lange Zeit verloren. Noch trauen sich die Däninnen und Dänen nicht, darüber nachzudenken, wie viel von den Kulturschätzen unter dem Dach der Börse zerstört ist. König Frederik X. Bedankte sich in einer Mitteilung bei allen Einsatzkräften und Freiwilligen. Die charakteristische Turmspitze habe Kopenhagens Ruf als Stadt der Türme geprägt, erklärte der Monarch. Jetzt ist die dänische Hauptstadt um einen Turm ärmer.
Julia Weschenbach zum Brand in der historischen Börse in Kopenhagen. Und mit diesem Bericht enden die Informationen am Abend. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.